Wir sprechen heute über die Hoffnung und Sicherheit in Jesus als Abschluss der Predigtreihe aus Römer Kapitel 1, Vers 8. Hoffnung und Sicherheit, so können wir mit Zuversicht gemeinsam Glauben leben. In einer Welt, die kein Paradies mehr ist und die in Hoffnungslosigkeit zu versinken droht. Von diesem Bibelabschnitt heute, den wir gerade gelesen haben oder gehört haben, wollen wir uns ansprechen lassen und vor allen Dingen heute Zuversicht tanken. Das ist etwas, wo vielleicht unsere Tanks etwas leer gelaufen sind und das ganz gut gebrauchen können, wenn da nochmal so ein guter Schluck, guter Schuss nochmal nachläuft. Bleiben Sie zuversichtlich. Mit diesem Satz beendet Ingo Zapparoni seit der Corona-Pandemie die Tagesthemen. Warum er das tut? Er sagt, man braucht vielleicht etwas Hilfe von außen, Zuspruch. Und das ist das, was ich mit diesem Spruch vermitteln möchte. In diesem Interview wird er auch gefragt, würden Sie sagen, Zuversicht hat auch was mit Glauben für Sie zu tun. Und dazu hat er gesagt, Glaube ist die ultimative Form von Zuversicht. Also ultimativ im Sinne, mehr Zuversicht geht nicht. Das ist Oberkante, was man sich vorstellen kann. Das ist Glaube, wenn man Zuversicht vermitteln will. Wer also Glauben hat, hat das Maximum an Zuversicht. Was macht man denn mit den gehörten und gesehenen Nachrichten, die so täglich auf uns einstürmen? Man braucht einen begründeten Glauben, um trotzdem Zuversicht zu haben, trotz vieler schlechter Nachrichten. Wir können sagen, man sollte generell seine Hoffnung und Sicherheit, also seine Zuversicht auf Glauben gründen, um eben ultimative Zuversicht zu bekommen. Der Glaube an den einen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist ist ein Fundament, das tragfähig genug ist, um in guten und schlechten Tagen und eben in guten und schlechten Nachrichten, die mein Leben, die dein Leben erreichen, Zuversicht zu haben und uns Zuversicht zu geben. Das Fundament des Glaubens in Gott, es trägt auch dann noch, wenn man am Ende seines Lebens steht und den Tod dann vor Augen hat, weil die Zuversicht nämlich trägt. Da kann man sich aufstützen, auch über den Tod hinaus. Und der heutige Abschnitt aus dem Römerbrief bietet solch ein Fundament an, welches für das Leben jetzt, aber auch für das Leben nach dem Tod eben eine ultimative Zuversicht, mehr geht nicht, bietet. Mehr Hoffnung und Sicherheit im Leben und im Sterben gibt es nicht. Das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, den wir da formulieren. Aber wir wollen sehen, welche Argumente uns der Text für diese Zuversicht gibt, die der Glaube anbietet, nachdem uns eben auch in der Römerreihe schlechte Nachrichten und gute Nachrichten erreicht haben. Was machen wir damit? Wir haben gehört, jeder Mensch ist ein Sünder und dem ewigen Tod ausgeliefert. Das war eine schlechte Nachricht. Wir haben aber auch gelesen, zum Beispiel Römer 3, Vers 23 war das. Wir haben aber auch gelesen, es gibt durch Jesus Christus einen Ausweg aus dieser Todesnachricht. Das ist gleich der nächste Vers. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Welche Nachricht wird dich beeinflussen? Welche Nachricht wird dein Leben tragen? wie kann ich oder kann ich bei dieser Nachrichtenlage zuversichtlich bleiben? Darum soll es heute gehen. Im Römerbrief, da haben wir ja schon sehr viele Informationen und Nachrichten an unser Leben gehört. Gründliches Wissen ist dort vermittelt worden. Und es ist natürlich auch schwer, sich das alles zu merken, weil es sehr komplex ist, weil es sehr vielfältig ist. Wir haben dort gelernt, wie der Mensch die Beziehung zu Gott verloren hat. Und wir haben gelernt, wie der Mensch wieder in eine Beziehung zu Gott kommen kann, wie er ewiges Leben bekommen kann, wie er sein Leben auch mitten im Leid und angesichts des Todes, wie sein Leben seinen Sinn nicht verliert. Und das ist heute auch ein wenig das Thema. Wissen und Verstehen, auch aus dem Römerbrief, das ist alles wertvoll. Das brauchen wir. Aber es ist noch keine Garantie, dass du auch Zuversicht hast. Wenn du bei der Information stehen bleibst und diese Sache mit Gott nicht so eine persönliche wird, wo du reingehst, wo du Teil dessen wirst, sondern wo du die Information nur von außen betrachtest, dann ist sie wertvoll, diese Information, aber sie wird nicht Teil deines und meines Lebens. Es kann passieren, dass man gut informiert ist und trotzdem das Ganze nicht erlebt hat. Das ist möglich und das wäre schade, aber so bleibt die Zuversicht dann aus. Der Apostel Paulus, der ja den Römerbrief geschrieben hat, er kam aus einer Tradition, wo man viel über Gott wusste. Er war Pharisäer gewesen, super ausgebildet. Er konnte jede Frage, die man so über Gott gestellt hat damals, da konnte er gute und begründete Antworten geben. Aber erst auf dem Weg nach Damaskus, als ihn der Christus angesprochen hat, als die Information nicht nur von außen war, sondern er in diesen Glauben hineingegangen ist, in die Nachfolge Jesu hineingegangen ist, erst dann ist es Teil seines Lebens geworden. Und deshalb, glaube ich, kann er sagen in Vers 18, übrigens meine ich. Also er meint nicht, kann man sagen, habe ich aber eigentlich nichts mit zu tun, sondern ich bin jemand, der mittendrin ist. Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Und das ist eine schwerwiegende Aussage, wenn man so etwas sagen kann. Wenn man das nicht nur aufschreiben kann, sondern wenn das auch tatsächlich die volle Überzeugung ist in mir. Damals, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, waren er selbst und die Christen in der eben schon stark von Verfolgungen betroffen. Glaube und Leben als Christ waren immer mit Leiden verbunden. Man konnte leicht sein Leben verlieren, man konnte verbannt werden, man konnte verschickt werden, man konnte vertrieben werden, man konnte umgebracht werden. Das war alles drin und trotzdem, angesichts dieser äußeren Lage, ist er bereit zu sagen, diese Dinge fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die uns erwartet. Also man kann sagen, wer sich für ein Leben als Christ entschieden hatte die Dinge, die dann daraus folgen konnten, dann vor Augen hatte oder erlebt hat, der bereit war, trotz Leid an Christus zu glauben, Gott nachzufolgen, Christus nachzufolgen, der muss das doch sehr ernst meinen. Dem muss das doch wirklich Überzeugung gewesen sein. Wer würde das sonst tun? Auf der einen Seite waren die Christen eben der damaligen Zeit sehr vertraut mit den damaligen Zeit. Paulus nennt das die Leiden der jetzigen Zeit. Das waren natürlich die Leiden, die damals dran waren, die sie dort erlebt haben. Wenn ein Christ diese Dinge erlebt hat, war das auf der einen Seite natürlich, konnte man ängstlich, besorgt und freudlos sein. Dass man auf diese Dinge geschaut hat und gesagt, welche Zukunft habe ich denn noch, wenn mich jeder anklagen kann, weil ich Christ bin und dann werde ich vielleicht verurteilt und den wilden Tieren vorgeworfen oder enthauptet oder wie auch immer. Es war nämlich die Zeit, wo man schon deswegen mit dem Tode bestraft werden konnte, nur weil man Christ war und nicht schon etwas Böses getan hat. Auf der anderen Seite wussten die Christen, dass sie durch den Glauben einen Zugang zu der ewigen Herrlichkeit hatten. Und darin lag die Zuversicht. Aber wir können uns vorstellen, in der Praxis ist das schwierig. Da hast du einmal diese täglichen Repressalien, die Leiden, die Anfeindungen. Und auf der anderen Seite weißt du aber natürlich, da kommt eine Herrlichkeit. Und ich stelle mir das vor, das ist so, als würde man so zwei Filme gleichzeitig gucken und gerade nicht weiß, in welchem Film lebe ich jetzt eigentlich. Ist das jetzt, wird mein Leben jetzt durch Leiden bestimmt? Oder wie ist das mit der Herrlichkeit? Wie fühlt sich die Herrlichkeit an, wenn gerade der Nachbar droht, mich anzuzeigen und ich weiß, da kommen die Römer und nehmen mich mit? Und sie haben sich natürlich schon gefragt, welche der beiden Aspekte würde ihr Leben bestimmen? Und das ist dem Paulus natürlich auch klar. Das Schwere der Leiden oder die zu erwartende Herrlichkeit bei Gott, was würde ihr Leben bestimmen? Wenn man sich eben für den Glauben entschieden hat, obwohl es gerade so schwer ist, dann ist ja irgendwie offensichtlich, man hat sehr viel auf die zukünftige Herrlichkeit gesetzt. Ich will versuchen, das mal mit einem Bild zu erklären. Das ist natürlich nur ein Bild, das erklärt nur einen gewissen Aspekt. Wir stellen uns eine Balkenwaage vor. Und dann sagen wir, naja, das Leiden, Paulus sagt, das fällt nicht ins Gewicht, da habe ich mal eine Daunenfeder genommen, da kann man pusten, die fliegt dann, also die wiegt wirklich nichts gegenüber so einem Kilobarren Gold auf der anderen Seite. Ja? Also wenn man diese beiden Dinge auf die Waage legt, dann schlägt die richtig zur einen Seite aus und der Goldbarren zieht alles nach unten. Jedem ist klar, das, was auf der anderen Seite mit der Daunenfeder liegt, das kannst du vernachlässigen. Das ist so gut wie nichts und das meint Paulus eigentlich damit. Er sagt, ja, diese beiden Dinge sind in meinem Leben, aber er hat entschieden, dass der Anteil der Leiden so leicht wie eine Feder sind. Und dass die zu erwartende Herrlichkeit so schwer wie ein Kilobarren Gold ist. Etwas ganz Wertvolles, etwas, was bleibt, etwas, nicht, was nicht vom Wind weggepustet wird. Im Alltag ist es manchmal andersrum gelaufen, vom Gefühl her. Da war man gerade wieder sehr stark unter Druck im Glauben. Vielleicht auch mein Leben sehr stark unter Druck, meine Gesundheit sehr stark unter Druck. Und dann fühlte sich das so an, dass die Feder, obwohl sie nur eine Feder ist, alles runterdrückt. Der Goldbarren guckt nach oben. Wir fragen uns, wie kann das sein? Die Feder ist doch nicht so schwer. Aber wir merken, mit den physischen Dingen ist das natürlich so, wie wir das erwarten. Aber mit den geistlichen Dingen ist es eben anders. Sie wiegen so viel, wie wir ihnen Gewicht geben. Also wenn ich gerade diesen äußeren Herausforderungen, die mein Leben betreffen, so viel Gewicht gebe, dann scheinen die künftige Herrlichkeit leicht und klein erscheinen. Lassen sie klein erscheinen. Etwas, das ja irgendwann kommt, aber irgendwie gerade nicht greifbar ist. Etwas, was mit unserem Leben, uns das Leben so verleiden will. Deswegen ein erster Appell an uns, sorg immer dafür, dass du die Dinge, die dein Leben betreffen, immer wieder mal richtig einordnest und sagst, ja, die Leiden, die Herausforderungen, all die Dinge, die mein Leben schwer machen können, die mich herausfordern, vielleicht auch gerade, weil ich Christ bin, sie sind da, aber sie sollen nicht ins Gewicht fallen. Ich gebe ihnen gegenüber der Herrlichkeit, die da kommen wird, gebe ich ihnen tatsächlich vernachlässigbaren Gewicht. Ich denke, es hilft uns oder mir hilft es, mal daran zu denken, wenn ich mich über mein Leben, über Herausforderungen mal so runtergezogen bin, zu sagen, ja, wie geht es ja gerade einem Christen in Nordkorea? Dann ist mir klar, wenn er sich aussuchen könnte, meine Probleme zu haben, die würde er gerne nehmen. Und diejenigen, die dort sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, sind ja in dieser Situation. Und sie entscheiden sich, die Schwierigkeiten, die massiven Schwierigkeiten, die auch ihr Leben bedrohen, wie eine Feder sein zu lassen, gegenüber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden. Ich glaube, wir in unserem Alltag spüren wir diese Spannung schon öfter mal. Wir sagen, ja, da gibt es diese Herausforderung und natürlich gibt es die Herrlichkeit, aber wiegt die Herrlichkeit, die ich erwarte, wirklich so viel, wie sie eigentlich wiegen sollte? Aber nicht nur wir selbst, sagt der Text, stehen in dieser Spannung, auch die ganze Schöpfung steht in dieser Spannung. Und nicht nur wir selbst, eben auch die ganze Schöpfung, Vers 19 bis 22. Sie warten darauf, dass die Kinder Gottes die Erlösung haben, weil sie dann auch frei werden. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Und das soll uns motivieren, zu sagen, ey, die ganze Natur, sie wird einen riesen Aufschwung erleben, wenn diese Herrlichkeit tatsächlich kommen wird. Also muss ich natürlich schon dafür sorgen, dass ich die Feder meines Lebens, die aus, vielleicht aus Herausforderungen und Leid besteht, nicht zu schwer werden lasse. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung aus der Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Wenn Jesus dann wiederkommt und seine Gemeinde entrückt, dann werden die gerade noch Lebenden oder die auferstehenden Kinder Gottes diese Herrlichkeit erlangen. Und dann wird auch die Schöpfung, die sehnsüchtig erwartete Freiheit von der Vergänglichkeit erhalten. Und wenn dieses Ereignis eintritt, dann wird sich alles Leid dieser Welt und selbst der bittere Tod tatsächlich als leichte Feder erweisen. Das Problem, das ich habe, ist, dass das noch Zukunft ist, dass sich das für mich noch nicht so anfühlt, weil es noch nicht da ist. Aber Paulus möchte sagen, liebe Christen, das ist aber so. Das ist die Wahrheit. Und das wird so eintreffen. Und wenn das dann eintritt, dann wird dir das sowas von logisch sein, dass du froh bist, wenn du mit begrenzten Kräften dich danach ausgestreckt hast. Aber bis zum Eintreffen dieser Herrlichkeitsereignisses leben wir eben in dieser Zwischenzeit in der Spannung dieses sehnsüchtigen Wartens mit all den Herausforderungen, mit all den offenen Fragen, die für unser Leben damit verbunden sind. Die Verse 23 bis 27 zeigen uns, dass der Heilige Geist, der in den Gläubigen wohnt, uns in dieser Spannung aber eine große Hilfe ist. Gott wusste, damit kommen wir nicht so gut klar. Das ist etwas, was uns natürlich auch zerreißen kann. Deswegen hilft uns der Heilige Geist. Er ist schon einfach durch seine Anwesenheit, dass er da ist, uns eine Hilfe. In Vers 23 steht, dass er eine Erstlingsgabe ist. Eine Erstlingsgabe, wir erinnern uns, im Alten Testament war ein Opfer, das man Gott von den ersten Früchten der Ernte gebracht hat. Da war klar, das, was ich jetzt bringe, das ist nicht alles, was es an Ernte geben wird. Da kommen Fuhrwerke noch nach. Das wird noch ganz viel geben, aber das hast du schon mal. Und so wird das mit dem Heiligen Geist verglichen. Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben und hat gesagt, das schon mal so zum Anfang, damit du einen gewissen Eindruck davon hast, was alles noch kommen wird, wenn diese Herrlichkeit erscheinen wird. Da kommt noch mehr. Also der Geist selbst ist eine Gabe Gottes für uns. Aber er bringt auch noch Gaben mit. Er ist nicht nur selbst die Gabe, sondern er bringt auch noch Gaben mit. Und zwar die Gabe des ewigen Lebens. Und dann den Blumenstrauß der Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das bringt der Heilige Geist auch schon mal als Vorgeschmack mit. Und er bringt Begabungen zum Dienst mit, wo wir in Epheser 4 oder 1. Petrus 4 das lesen können, welche Gaben es so beispielsweise gibt. Diese Gaben bekommen wir und üben sie in der Schwachheit unserer Vergänglichkeit aus. Aber diese Gaben, die du bekommen hast und die du vielleicht in deiner begrenzten Möglichkeiten ausübst, sie zeigen, da kommt noch mehr. Die Herrlichkeit kommt noch. Und dann wirst du gar nicht glauben, was alles möglich sein wird. Wenn die Herrlichkeit kommt, da ist das alles noch recht klein, was du jetzt im Moment hast und tun kannst oder bewusst erleben kannst. In Vers 24 lesen wir von der Hoffnung. Mit dieser Hoffnung, nämlich mittels der Erstlingsgabe, sind wir gerettet worden. Nun brauchen wir Geduld. Vers 25. Und das ist eben für die Zeit, wenn wir diese zwei Filme auf einmal gucken und nicht wissen, welcher Film beeinflusst nun gerade mein Leben, bis die große Ernte eben da ist. Also diese große Ernte, das ist sicher, dass das kommt, aber es ist halt noch ein Warten, etwas, was noch in der Zukunft liegt, das noch nicht sich erfüllt hat. Vers 26 zeigt, dass fehlende Geduld wohl zu unserer Schwäche gehört. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wahrscheinlich, so habe ich mir überlegt, weil mir oft diese Feder der Herausforderung irgendwie so schwer erscheint. Deswegen bin ich ungeduldig. Ich sage, Gott, was ist denn nun? Bist du nun unser Herr und handelst du nicht? Oder was ist jetzt los? Das hat aber nur damit zu tun, dass ich dieser Feder so viel Gewicht beimesse, dass sie alles runterziehen will und mir dann die Herrlichkeit so klein und leicht erscheinen lässt. Und dann will die Freude eben der Herrlichkeit nicht so richtig aufkommen. Dieser Text sagt, das Beten ist dann eine einzige Unsicherheit. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Vielleicht machst du auch solche Erfahrungen, dass du sagst, wenn du für Menschen gebetet hast, für Situationen gebetet hast, Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Was willst du hier eigentlich tun? Ich bete und es passiert irgendwie nichts oder es passiert nicht das, was ich möchte. Und das ist so eine Situation, vielleicht vergleichbar mit dem, was hier steht. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Deshalb nimmt sich der Geist auch dieser Situation, in der wir stecken, dann auch besonders an. Vers 27. Und das, eben was ich selbst Gott nicht richtig sagen kann, erledigt dann, der Heilige Geist übernimmt das dann. Er weiß ja, was in mir ist, was ich eigentlich so im Herzen empfinde. Und für ihn reicht ein Seufzer vor Gott, um das alles ganz klar zu machen, was ich eigentlich Gott sagen wollte. wie es sich eigentlich gehört, dass es ein schönes Gebet vor Gott wird, was Gott genau versteht. Er kann mitten in meinem Gedankenchaos, das in meinem Leben eintreffen kann, wenn die Herausforderungen vielleicht zu massiv werden, ein Gebet an Gott bringen, das sich bei Gott eben ganz vernünftig und angemessen anhört. Wo dann klar ist, der Heilige Geist hilft mir in dieser Situation, weil ich das selbst nicht so richtig auf die Reihe kriege. Das können wir dann, er hilft uns durch solch eine Situation hindurch, und das können wir als etwas als Friede im Herzen dann bezeichnen. Zu sagen, Gott, ich konnte gerade nicht dafür beten, aber irgendwie macht mir das Frieden im Herzen über diese Situation. Ich kann dir das abgeben. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Dadurch wächst auch immer neue Zuversicht, die dann am Ende nicht von mir selbst abhängig ist. Eine ultimative Zuversicht, mehr Zuversicht wird dann nicht mehr gehen, und der Glaube wächst darin. Vers 28 beginnt dann nochmal mit einem kräftigen Wir wissen aber. Es ist nicht ein Wissen, das man hat, weil jemand mal einen Vortrag gehalten hat und mir das erzählt hat, sondern es ist ein Wissen, das man hat, weil man das so kennt, dass wenn man Gott liebt, Gott dafür sorgt, dass mir alle Dinge zum Besten dienen oder zum Guten mitwirken, je nach Übersetzung. Also für diejenigen, die Gott, so steht es hier, nach seinem freien Entschluss zur Herrlichkeit bringen wird. Und dieser Entschluss Gottes, das zu tun, mich tatsächlich auch bis zur Herrlichkeit zu bringen, nicht zu sagen, da gibt es eine, aber wahrscheinlich wirst du die nie erreichen, sondern er sagt, da gibt es eine Herrlichkeit und ich bringe dich dahin, dass das eben diese Zuversicht, diese Zusage gilt. Der Entschluss Gottes eben ist der Entschluss, dass er mich ans Ziel bringen wird, und wie es in Vers 29 heißt, mich wie Jesus machen wird. Es steht da in Wesen und Gestalt. Ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, und ich weiß auch nicht genau, was ich mir darunter vorstellen soll, aber das ist etwas Riesiges. Ich beginne zu verstehen, wie viel schwerer doch diese Herrlichkeit wiegt als die Feder der jetzigen Zeit mit all den Problemen, die auf uns einstürmen können. Die Herausforderung der Jetztzeit. Ich glaube, dann werden wir letztlich verstehen können, wenn er uns wie Jesus machen wird, dass wir Geschwister von Jesus sind, richtige Kinder Gottes, was es eigentlich richtig bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Dass er dich heute ein Kind Gottes nennt. Welchen Wert das hat, dass es dieser Goldbarren, der ist tatsächlich so schwer, will dieser Text sagen. Und diese Vorsehung, die Gott getroffen hat, die funktioniert, weil Gott mich, so heißt es hier, erwählt, berufen und für gerecht erklärt hat. Vers 30. Selbstverständlich ist das alles nur durch Gnade und kein Verdienst. Alles durch den Glauben. Ich denke, die Sache mit der Vorsehung kann man wirklich nur schwer fassen. Und sie ist nicht ganz einfach, sich vorzustellen. Aber vielleicht kannst du sie nochmal in einem schwachen Bild dir etwas vorstellen. Und zwar stell dir einen Fluss vor, der in einem sicheren Flussbett ist. Und der beginnt in 1. Mose, da wo Gott die Welt geschaffen hat. Und dieser Fluss endet bei der Hochzeit des Lammes, wenn die Erlösung vollbracht ist. Und dieser Fluss ist dort entsprungen und er geht und er fließt bis in die Ewigkeit, und nichts kann diesen Fluss aufhalten. Egal, was auf dieser Welt passiert, wir gehen immer zu dem Ziel, das Christus hat, nämlich die Hochzeit des Lammes. Dort, wo die Herrlichkeit ganz groß gezeigt wird, ganz groß erlebt wird. In diesem Fluss der Vorsehung mit dem Ziel der Herrlichkeit bin ich eingestiegen, als ich meine angeborene Identität als Nachkomme Adams zu einer Identität in Christus gewechselt habe. Ich bin ein Kind Gottes geworden, Neues ist geworden. Und wie dieser Wechsel vor sich geht, das hatten wir in Kapitel 5, Vers 12 bis 21, das war die Predigt 7, etwas genauer besprochen, dass man seine Identität wechseln muss, um diesen Graben, der mich von Gott trennt, eben zu überwinden. Ich denke, Paulus hat das nicht geschrieben, damit wir im Detail verstehen können, begreifen können, was Vorsehung alles beinhaltet, sondern er hat das mit dem Ziel geschrieben, damit wir Folgendes verstehen können. Wenn Gott in dieser Weise für uns ist, dann kann nichts mehr gegen uns sein. Die schwere, goldbaren Herrlichkeitsseite, sie zeigt, dass Gott für uns ist und das gibt ultimative Zuversicht. Und deswegen kommt er ab Vers 31 auch zu dieser Aussage. Und wir können eigentlich auch nur uns diese Verse 31 bis 39 nochmal zitieren und sagen, ja genau deswegen, hier ist die Zuversicht besonders gezeigt, weil Gott uns nämlich in seinem Weg zur Ewigkeit mitgenommen hat und dafür sorgen will, dass wir dort ankommen. Was sollen wir jetzt noch sagen? Sagt der kluge Apostel Paulus. Was ist da, wäre da noch zu sagen? Und er könnte Vorlesungen über die Vorsehung machen, aber er macht das nicht, sondern er sagt, wenn Gott für uns ist, wer könnte da noch gegen uns sein? Das ist das Entscheidende, das ist das, was Zuversicht gibt. Ab Vers 32, er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er dann noch uns da noch etwas vorenthalten? Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Eine gute Frage, die uns sicherlich oft bewegt. Bedrängnis? Und jedes Mal soll das, die Antwort ist eigentlich nein. Ne? Die steht da nicht, aber die schwingt da so mit. Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr oder ein gewaltsamer Tod? Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt, weil wir, und den Christen damals erging es tatsächlich so, weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in dieser ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist ultimative Zuversicht. Und die dürfen wir uns auch immer wieder mal vorlesen, wenn uns Zuversicht mangelt. Am Ende dieser Predigtreihe über die Schönheit des Evangeliums möchte ich, wie Ingo Zamperoni sagen, bleiben Sie zuversichtlich, denn wir haben Grund dafür. Gerne möchte ich das nochmal in einer geschwisterlichen Form wiederholen. Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus Jesus, bleibe im Glauben zuversichtlich. Das will uns dieser Text ganz besonders nahelegen, bei allem, was wir über Gott wissen. Sorge immer dafür, dass die Feder der Herausforderung und das Leid nichts ins Gewicht fällt gegenüber dem Goldbarren der Herrlichkeit, die auf uns warten. Das kann ein Schlüssel zu einem Glaubensleben in Glaubenszuversicht sein. Denn du bist sowohl in der Aussicht auf die Herrlichkeit als auch im Leid, in den beiden Filmen, die gleichzeitig über deinem Leben laufen, bist du sicher in Jesu Händen. In einem alten Glaubenslied heißt das, und das ist schon über 100 Jahre alt und deswegen ist die Sprache etwas alt auch, da heißt das: sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend in seiner Liebe, da finde ich Himmelslust. Mit holder Hirtenstimme ruft mir mein Heiland zu, lass ab vom eigenen Ringen, an meinem Herzen ruh. Jesus, des Herzens Zuflucht, Jesu, du starbst für mich, sicher auf diesen Felsen stütz ich mich ewiglich. Hier will ich stille warten, bis das vergeht die Nacht, bis an dem goldenen Ufer leuchtend der Tag erwacht. Ich möchte sagen, es gibt gute Gründe für die Hoffnung und für die Sicherheit in Christus. Denn viele, eine Wolke von Zeugen, sind uns schon vorausgegangen. Wir sind nicht die Ersten, die dorthin unterwegs sind. Sie haben diese Zuversicht gelebt, wie der Apostel Paulus und die Christen. Auch die ganzen Jahrhunderte später bis heute haben Menschen diese Hoffnung gelebt und sind in dieser Hoffnung in die Ewigkeit oder zu der Ewigkeit haben sie ihr Leben gelebt. Und wenn du sagst, ja, ich kann mich an die Gründe, die dafür genannt wurden in diesen ganzen Predigten, nicht mehr richtig erinnern, vielleicht kannst du bei Gelegenheit auch die 10 Predigten nochmal nachhören, denn sie waren doch tatsächlich mit sehr viel Inhalt versehen und dich nochmal neu vergewissern, weil es gibt Grund, zuversichtlich zu sein. Bleiben wir zuversichtlich. Amen.